Schön, dass ihr wieder da seid. Ich fange mit einer sehr guten Nachricht an. Bei der Suchtentwöhnung gibt es wirklich sehr aufregende Neuigkeiten. Jetzt im Jahr 2014 gibt es mehr Männer, die von ihrer Pornosucht frei werden. Einer Schätzung zufolge werden mehr von ihrer Pornosucht frei, als es neue Pornosüchtige in der männlichen Bevölkerung gibt. Das ist wirklich aufregend. 2014 sind wir als Volk auf dem Vormarsch und sagen, wir haben genug davon. Lasst uns echte Lösungen finden. Lasst uns vorwärts gehen. Diese beiden verbleibenden Folgen sind sehr praktisch. Wir sprechen über das Wie. Diese Folge heißt, siehe, ich wirke etwas Neues, sagt der Herr. Und natürlich fange ich mit einem Gebet an. Aber anschließend möchte ich auch hoffnungsvolle Berichte aus säkularen Kreisen einbringen, die von der Wissenschaft und Einzelpersonen stammen, die sich in dieser Hinsicht selbst beherrschen können. Und das könnt ihr hundertfach verstärken, wenn ihr seht, was Gott in eurem Leben tun kann. Lasst uns also mit einem Gebet beginnen. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für eine weitere Gelegenheit, deinen Plan für den Sieg zu erkunden, deinen Lebensentwurf, den du für jeden von uns hast, um in einem neuen Leben voranzukommen. Herr, wir wollen sehen, dass du etwas Neues wirkst. Wir wollen sehen, dass das Alte vergangen und das Neue geworden ist. Und wir beten darum, dass dein Geist nicht nur durch mich spricht, sondern zu jedem Einzelnen spricht, um uns zu überführen, zu leiten und uns genau den Weg zu zeigen, den jeder Einzelne gehen muss. In Jesu Namen. Amen. Vor kurzem wurde an der UCLA eine Studie durchgeführt. In dieser Studie nahmen zwei verschiedene Gruppen von Männern teil. Die erste Gruppe wurde präpariert, indem man sie über ihre aufregendsten sexuellen Fantasien sprechen ließ. Nun, das ist keine Studie, die ich gern durchgeführt hätte, aber interessanterweise ließen sie die Männer, nachdem sie über all ihre sexuellen Wünsche gesprochen hatten, bestimmte Aktivitäten ausführen. Und dann ließen sie eine andere Gruppe über ihre Liebe zu ihrem Ehepartner sprechen, über ihre Bindung, darüber, wie sie sich verliebt haben, über all derartige Dinge. Laut ihrer Beschreibung wollte die Studie herausfinden, ob Gefühle der Liebe Gefühle der Lust überwinden können. Die Versuchsanordnung war folgendermaßen. Die erste Gruppe sollte, nachdem sie über sexuelle Lust gesprochen hatte, eine Reihe von Fotos durchklicken, Fotos von Frauen. Und dann sollte die andere Gruppe das Gleiche mit genau denselben Fotos tun. Dazu wurde ihnen gesagt, okay, meine Herren, ordnet diese Fotos nach ihrer Attraktivität ein. Die Männer sollten sich also durchklicken, das Bild eine Weile betrachten und es dann nach seiner Attraktivität einstufen. Diese ganze Übung mit der Anweisung war eigentlich nur ein Trick, aber sie konnten sie den Männern nicht sagen. Was sie wirklich herausfinden wollten, war, wie lange diese Personen ihren Blick auf ein besonders sexuell verlockendes Foto richten würden, das in die Aufstellung eingefügt wurde, während sie diese durchklicken. Und sie entdeckten, dass die Männer, die mit sexueller Begierde vorbereitet worden waren, mehr Zeit damit verbrachten als die anderen Männer, die über ihre Liebe zu ihrer Ehefrau und ihre Hingabe zu ihrer Ehefrau gesprochen hatten. Wisst ihr, was sie getan haben? Das ist eine säkulare Studie. Als das sexy Bild auftauchte, klickten sie es schnell durch. Sie wollten ihre Augen davon abwenden. Ist das nicht erstaunlich? Hier haben wir nun eine wissenschaftliche Studie, die besagt, dass man die Lust aus seinem Leben verbannen kann, wenn man sich auf Bindung, Intimität, wahre Intimität und Liebe zum eigenen Ehepartner konzentriert. Diese Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Männer, die sich auf ihre Liebe zu ihren Frauen konzentrieren, übersprangen also schnell die sexy Fotos. Das ist ermutigend für mich. Wie viel mehr können wir, die wir an Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes glauben, die Lust überwinden? Und das gilt sogar für Alleinstehende. Vielleicht sagt ihr, naja, ich habe keine Frau, an die ich hier denken kann. Wie soll das bei mir funktionieren? Was ist die innigste Beziehung im Universum zwischen Menschen? Mit wem können wir die engste Gemeinschaft haben, außer mit Gott? Ob ihr nun alleinstehend oder verheiratet seid, spielt keine Rolle. Besinnt euch auf Christus. Ich verspreche euch, wenn sie eine Studie mit einer Gruppe hätten, die über ihr Bekenntnis zu Christus nachdenkt, würden wir diese Fotos auch sehr schnell überfliegen. Wir sprechen hier über Genesung. Ich möchte mit einem sehr, sehr ernsten Disclaimer beginnen. Wenn wir uns die Bewegung zur Genesung von Suchtkranken ansehen, wird viel über etwas geredet, das meiner Meinung nach offen gesagt zu sehr aufgebauscht wurde. Und das ist, dass sie einen falschen Gott haben. Sie stehen in Gefahr, einen falschen Gott zu haben, und dieser falsche Gott ist der Mensch. Das heißt, sie haben Recovery-Gruppen, und das sind die Menschen, bei denen ich meine Lösung für die Überwindung einer Sucht suche. Es ist gut, mit Brüdern zu gehen, nicht wahr? Eine dreifache Schnur ist nicht leicht zu zerreißen, und wenn einer hinfällt, kann der andere ihn auffangen. Solche Dinge. Aber wenn wir die Lösung im Menschen suchen, sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Schaut nicht hoffnungsvoll gebannt auf die Menschen, schaut ständig auf Christus. Nun, nach dieser Aussage wollen wir uns hier Henoch betrachten. Erwartet ihr allen Rat und jede Weisheit von Menschen, die wie ihr sterblich und beschränkt sind, so werdet ihr nur menschliche Hilfe empfangen. Wendet ihr euch aber um Hilfe und Weisheit an Gott, so wird er euren Glauben nicht zuschanden werden lassen. Es stimmt, dass wir uns eine gewisse Offenheit leisten können, wenn es um die Diskussion über Sexualität geht. Aber wir sollten nicht alle unsere sexuellen Sünden öffentlich von allen anderen verkünden. Das wird nicht hilfreich sein. Obwohl ich das gesagt habe, glaube ich sehr wohl, wie es die Bibel sagt, dass in der Menge der Ratschläge große Weisheit liegt. Wenn wir also glauben, dass in der Vielzahl der Ratschläge große Weisheit liegt, dann können wir uns an einen Rat wenden, an einen menschlichen Rat, um Einsichten zu gewinnen, um Verständnis zu erlangen, um eine gewisse Führung zu suchen. Hört euch diese Aussage aus Intellekt, Charakter und Persönlichkeit an. Hier steht: Unerfahrene Menschen benötigen eine kluge Anleitung, wenn sie in Schwierigkeiten oder in Versuchungen geraten. Fragt euch also: Habe ich die Lust überwunden? Bin ich unerfahren in der Überwindung oder erfahren in der Überwindung? Ich würde sagen, die meisten sind unerfahren. Wir haben die Lust nicht überwunden. Das Zitat lautet, dass die Unerfahrenen Rat brauchen. Sie brauchen die Führung eines Mitmenschen, zusätzlich zu Gott. Und deshalb hat Jesus uns aufgerufen, die Lasten der anderen zu tragen, gemeinsam in diesem christlichen Leben zu gehen. Wenn ihr keine Erfahrung in der Überwindung von Lust habt, sucht jemanden. Sucht jemanden, der auf diesem geistlichen Weg schon etwas weiter ist. Jemanden, dessen Meinung ihr respektiert, den ihr als Mentor ansehen könnt, nicht um Christus zu ersetzen, nicht um jetzt zu sagen, also ich setze jetzt alles auf eine Karte, auf eine Person, sondern findet jemanden, mit dem ihr über einige dieser Dinge reden könnt. Und ich sage euch gleich vorweg, dass Belt of Truth Ministries nicht dafür ausgestattet ist, mit vielen dieser Bedürfnisse umzugehen. Denn es gibt Tausende und Abertausende von Männern, die im selben Boot sitzen. Scott Ritzema hat keinerlei Erfahrung in der persönlichen Beratung oder auch der Überwindung von Pornosucht. Alles, was ich euch zu bieten habe, kommt in diesem Seminar zum Ausdruck. Aber ich empfehle euch, jemanden zu suchen, mit dem ihr reden könnt, wenn diese Beschreibung auf euch zutrifft, ihr unerfahren seid und den Rat und die Führung eines anderen braucht. Pornografiesucht ist heute bereits der häufigste Grund, warum Männer in der Gemeinde professionelle Beratung suchen. Das wäre eine Möglichkeit, einen professionellen christlichen Berater in eurer Nähe zu finden, jemand, dessen religiöse Sichtweise ihr bestätigen und bekräftigen könnt. Für dieses Seminar habe ich eine Reihe von christlichen Beratern über die American Association of Christian Counselors kontaktiert, nur um zu sehen, was es da draußen gibt. Und ich habe sie gefragt: Erstens, habt ihr mit der Beratung von Pornosüchtigen zu tun? Und zweitens, würdet ihr es erlauben, euch einige Fragen zu stellen, euch zu interviewen, mit euch zu telefonieren, bevor man sich für eine Sitzung anmeldet? Und sie sagten ja. Fast alle sagten ja und ja. Und ihr solltet ihnen ein paar wichtige Fragen stellen, denn wenn sie einen anderen Standpunkt vertreten als einen gesunden biblischen Ansatz, bringt es nichts, nur weil sie Mitglied einer Organisation sind. Diese Leute sind nicht unfehlbar, sie sind kein Ersatz für Christus. Wenn ihr also diesen Weg geht, hört nur auf das, was sie sagen, wenn das, was sie sagen, von Christus kommt. Richtig? Und sie sollten dich auf Jesus hinweisen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht die Stelle, an die wir uns wenden müssen, um Hilfe zu bekommen. Es könnte einfach jemand in der Gemeinde sein. Es könnte einfach jemand sein, den ihr respektiert. Übrigens heißt es hier: Bekennt Gott eure Sünden, außer der Heilige Geist führt euch in besonderer Weise dazu, sie einem anderen Menschen zu bekennen. Ansonsten gehen sie niemandem etwas an. Viele Menschen haben das so missverstanden, als müssten wir ganz allein mit den Dingen zurechtkommen. Wir können nicht zu einem männlichen Freund gehen und sagen: Hey, wie können wir dieses Leben besser führen? Wie können wir Gott besser verherrlichen, Seelen gewinnen und unser Leben besser läutern? Nein, man soll das christliche Leben nicht allein führen. Aber man beachte die Aussage, dass man die geheimen Sünden nicht in die Ohren anderer Leute hauchen soll. Wenn ihr also jemanden aufsucht, der Tipps und Ratschläge geben kann, solltet ihr nicht alle geheimen Sünden in eurem Leben offenbaren. Fühlt euch dabei nicht wie in einem priesterlichen Beichtstuhl, dass ihr eure Seele offenbaren müsst. Aber wenn man zu jemandem geht und sagt: Hey, ich möchte ein gesundes Verhältnis zu meinen Augen haben, was das Thema Lust angeht, dann legt man nicht all seine geheimen privaten Sünden offen. Aber ihr sagt vielleicht: Hey, könntest du mir ein paar Tipps geben, wie du damit umgegangen bist? Diese Art von offenem Gespräch ist nicht das, was in dieser Aussage angesprochen wird, dass man seine Sünden nicht in ein anderes Ohr hauchen soll. Damit ist die private Natur all der schmutzigen, widerlichen Details gemeint, in die ihr verwickelt wart. Bekennt das vor Gott, und es bleibt unter euch und Gott. Denn wenn wir mit niemandem reden, wenn wir nicht sagen, hey, wie kann ich besser mit dem Herrn leben? Wenn wir keine solchen Freundschaften haben, dann sind wir doch isoliert. Und Pornografie isoliert uns auf schreckliche Weise. Vergesst nicht, Gottes Plan ist Intimität, Gott zu lieben, richtige Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu haben. Wenn man jetzt versucht, den Weg des Lebens alleine zu gehen, ist es zum Scheitern verurteilt. Man braucht irgendeine Art von Hilfe, eine Art von Verantwortlichkeit, eine Art von Mentor. Aber lasst euch nicht auf diese ganze Bewegung ein, die sagt, dass wir nur herumsitzen und den ganzen Tag über unsere Sucht reden und all unsere detaillierten Erfahrungen mit Menschen austauschen sollen, ohne mit Gott darüber zu sprechen. Auch das kann eine Gefahr sein. Soll man es der Frau beichten, fragen die Männer. Viele, die sich aufraffen, das Problem der Lust anzugehen, sagen sich, na gut, ich werde mich gleich darauf stürzen und den Stier bei den Hörnern packen und die Sache in Angriff nehmen. Und sie gehen dann direkt zu ihrer Frau und erzählen ihr alles oder fast alles oder einige Dinge noch, bevor sie Schritte auf dem Weg zum Sieg unternommen haben. Nun, eigentlich ist es so, wenn man noch nicht ertappt wurde und immer noch der Meinung ist, dass es eine geheime Sache und es weiß ja niemand davon. Nun, niemand weiß davon, bedeutet nur, dass andere Menschen nichts davon wissen. Das ganze himmlische Universum weiß bereits davon. Bei der zweiten Wiederkunft beim großen Gericht am Weißen Thron während des Jahrtausends wird unser ganzes Leben aufgedeckt werden. Es gibt also nicht eine Seele im Universum, die nicht Bescheid wissen wird. Es handelt sich also nicht um etwas, das wirklich geheim ist oder geheim gehalten wird. Deshalb müssen wir denen, die wir Unrecht getan haben, schon die Schuld eingestehen. Die Frage ist nur, wie man das macht. Bitte, bitte, hört mir aufmerksam zu. Das ist eine sehr ernst gemeinte Warnung. Wir wollen hier keine Dummheiten begehen. Achtet also darauf, dass ihr Folgendes nicht tut. Erstens, erzähle nicht alle schlimmen, schmutzigen Details der Frau, an der ihr durch die Pornografie Ehebruch begangen habt. Das wird nicht hilfreich sein. Es ist unnötig. Ihr braucht das nicht zu tun. Niemals. Es wird sie nur unnötig traumatisieren, okay? Und je traumatischer es ist, desto schwieriger wird die Genesung für beide. Zweitens, gebt eurer Frau nicht schrittweise Enthüllungen, wie man das nennt. Dabei gibt man ihr über längere Zeit nach und nach Informationen. Man erzählt ihr also jetzt ein bisschen, später ein bisschen mehr und irgendwann, oh ja, ich habe dies getan und ich sollte dir von dieser anderen Sache erzählen und noch dies und noch das oder da bin ich auch reingerutscht. Ich habe es wieder getan und wieder getan. Im Laufe der Zeit offenbaren 85% der Männer ihren Frauen diese Untreue auf diese Weise. In einer klinischen Studie wiesen Frauen, die diese Art von Enthüllung erlebt hatten, das emotionale Profil eines Vergewaltigungsopfers auf. Es wird also wirklich schwer für sie sein, wenn ihr auf diese Weise vorgeht. Wie könnt ihr, nachdem ihr schon erfolgreich im Genesungsprozess steckt, sagen, ich habe an dir Ehebruch begangen? Wie bekennt ihr das eurer Frau und legt die Sünden offen, die ihr an ihr begangen habt? Nun, zuallererst habt ihr es Gott angetan. Aber um die Beziehung zu reparieren, um sie zu vertiefen, muss man sich ihr gegenüber völlig verletzlich machen. Erzählt ihr also eure Geschichte, das heißt, fangt in der Kindheit an und dann weiter. Beginnt mit den Wunden, die ihr in eurem Leben erfahren habt. Erzählt ihr bisher noch nie ausgesprochene Dinge wie euren Schmerz, eure Unsicherheit, eure Ängste. Aber übernehmt auch die Verantwortung für euer Handeln. Wenn ihr nur den ersten Schritt macht, wird es doch zu Recht so aussehen, als ob ihr versucht, euch zu entschuldigen, oder? Aber es ist keine Entschuldigung. Es ist eine Erklärung dafür, wie ihr an diesen Punkt gekommen seid, an dem ihr diese Entscheidung getroffen habt, die furchtbar giftig und schädlich waren. Und ihr übernehmt die Verantwortung für diese Entscheidungen. Diese Vergangenheit zu erklären, entschuldigt sie nicht. Drittens, erklärt die Schritte, die ihr bereits zur Genesung unternommen habt. Zeig ihr damit, dass ihr euch zu 110% der Genesung gewidmet habt. Die Chancen stehen gut, dass sie bereits euer neues Ich bemerkt hat. Das wird etwas sein, das sie begrüßt und das sie auf positive und gesunde Weise weiterbringen kann. Habe ich euch jetzt eine erschöpfende Übersicht gegeben? Nein, das sind nur ein paar Tipps. Aber das ist etwas, das ein tieferes Verständnis erfordert. Forscht da selbst nach, studiert es, sprecht mit einem guten Berater darüber. Versteht die Psychologie der Frauen in diesem Bereich. Wir haben das erst angeschnitten und auf ein paar Folien nur angerissen. Es sollte ein ganzes Seminar darüber geben, wie Frauen damit umgehen, wenn ihre Ehemänner sich von Pornografie erholen, denn das ist Ehebruch und damit etwas, das für sie sehr traumatisch ist. Die wenigen Minuten, die ich darauf verwendet habe, reichen nicht aus. Befasst euch also tiefergehend damit. Aber jetzt lasst uns noch einmal über euch sprechen. Die Ketten der Sucht durchbrechen. Wie können wir mit vollständiger Genesung, vollständiger Heilung und einem Neuanfang vorgehen? Damit mache ich einen radikalen Bruch. Wahrscheinlich werdet ihr von einigen der Dinge überrascht sein, die ich euch in den nächsten Folgen empfehle. Aber überlegt einmal, die Bibel sagt etwas sehr Wichtiges darüber, wie wir vorankommen. In Jesaja 43, 18 und 19 lesen wir, gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es hervor. Sollt ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Ist es euch aufgefallen? Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Denkt nicht mehr daran, siehe, ich wirke Neues. Denn das wird Gott in eurem Leben tun, etwas völlig Neues wirken. Die alten Gedanken, die alten Muster, das alte Leben, das ganze Alte aus dem alten Leben muss weg. Vergesst das Alte. Verschreibt euch einer radikal anderen, neuen Alternative, einer ganz anderen Art, euer Leben zu leben. Wir werden unser Leben nicht mehr auf diese Weise führen, sondern auf diese Weise. Suchtentwöhnung ist keine Abwandlung meines Lebens. Es ist nicht dasselbe Leben, nur ohne die Sucht und dann geht es weiter. Nein, es muss ein radikaler Bruch sein. Seht die Genesung von der Sucht nicht als Prozess, etwas zu beenden. Betrachtet es als Umleitung zu einem völlig neuen Leben. Wie wir früher im Seminar besprochen haben, seid ihr jedes Mal auf dieser Autobahn gefahren, nicht wahr? Wir wollen einen ganz neuen Weg einschlagen, ein ganz neues Leben. Das ist ein radikaler Bruch und er ist langfristig angelegt. Berater für Sexsucht haben festgestellt, dass wir in der Regel einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren für die Suche nach Heilung vor uns haben, in dem wir jeden Tag ein Wunder erleben werden. In den ersten Monaten und Jahren kommt es häufig zu Rückfällen. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Diese alten Bahnen haben sich nicht innerhalb eines Tages gebildet, richtig? Diese Kanäle haben sich über einen langen Zeitraum hinweg gebildet und deshalb werden sie auch nicht über Nacht umgelenkt und neue Bahnen gebildet. Wir brauchen also strukturelle Veränderungen im Gehirn. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und glaubt mir, ihr werdet anders aussehen. Wie das Leben so spielt, wenn man sein Leben radikal umstrukturiert und Dinge radikal anders macht, werden die Leute das merken. Sagt es bloß nicht, oh, die Leute werden denken, ich bin verrückt geworden, ich bin jetzt so komisch. Wir werden über Ernährung sprechen. Wir werden über all diese Dinge reden. Macht euch keine Sorgen darüber, was die Leute denken werden. Denkt an Henoch und die Art und Weise, wie Henoch mit Gott lebte. Henoch kümmerte sich nicht darum, was andere Menschen dachten. Lass uns das lesen. In dieser Weise wandelte Henoch mit Gott. Und wenn Licht auf seinen Pfad leuchtete, war es für ihn undenkbar zu fragen, was werden meine Freunde und Verwandten von mir sagen, wenn ich diesen Weg einschlage? Nein, er tat das, was richtig war, ungeachtet der Folgen. Wir müssen wie Henoch sein. Wir müssen sagen, ich werde etwas Radikales tun, wenn es nötig ist, um in der Heilung voranzukommen. Wenn die Leute denken, ich sei seltsam wegen dem, was ich tue, dann ist das egal. Diese Konsequenzen sind mir egal. Wenn wir einmal diese Schritte unternehmen, wenn wir diesen Weg gehen, was genau sind dann die Schritte, die wir dabei unternehmen? Das Erste, was wir tun müssen, ist, emotionale Heilung zu suchen. Wie wir vorher im Seminar besprochen hatten, besteht die Möglichkeit, dass ihr einige Wunden aus der Kindheit habt. Bei der Suche nach diesen Wunden geht es nicht darum, Ausreden zu finden. Es geht darum, sie zu finden, damit wir sie aufarbeiten können, richtig? Wenn ihr übrigens nur darüber nachgrübelt, oh, also ich bin so unterdrückt und diese schrecklichen Dinge passierten in meinem Leben, ständig darüber nachzudenken, wird auch nicht gut sein. Denn dann verfallen wir in Selbstmitleid und eine Opfermentalität und das vernebelt uns die Sicht auf die Zukunft. Bleibt also positiv. Der Psalmist sagt zu dieser positiven Einstellung sogar, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Richtig? Und nicht nur das, wir finden in der Forschung, in der Wissenschaft, dass positive Gedanken mit einer größeren Aktivität des Frontallappens verbunden sind. Das stärkt die neurologische Fähigkeit zur Überwindung. Selbst wenn ihr nur euren Gesichtsausdruck von einem Stirnrunzeln zu einem Lächeln verändert, wisst ihr, was das bewirkt? Es verändert die Stimmung und die Gehirnchemie. Ist das nicht erstaunlich? Positives Denken und Sprechen ist eine Gewohnheit. Man muss sich dafür entscheiden, im Positiven zu verweilen und Dankbarkeit zu empfinden, so wie es uns die Bibel sagt. Das allein ist übrigens nicht die alles entscheidende Einstellung und Lösung. Denkt einfach positiv und alles wird gut. Aber ohne positives Denken ist es sehr schädlich, wenn ich die ganze Zeit zynisch, negativ, kritisch und düster bin. Es gibt im Leben so viel zu feiern, nicht wahr? Gott möchte, dass wir mit Danksagung im Herzen beten. Er sagt, bringt eure Bitten mit Danksagung vor den Herrn. Haben wir also Danksagung in unserem Herrn? Sind wir dankbar? Schätzen wir die täglichen Gaben, die uns von Gott gegeben werden? Die Forschung zeigt, dass Dankbarkeit, Optimismus, Fleiß und Ausdauer, Achtung, Dankbarkeit und Optimismus unter Stress mit einer besseren geistigen und körperlichen Gesundheit verbunden sind. Ihr werdet also geistig und körperlich gesünder sein, wenn ihr mehr Dankbarkeit und Optimismus empfindet. Aber zurück zu diesen Wunden. Wir müssen uns um emotionale Heilung bemühen. Anstatt unseren Schmerz zu verleugnen und einfach damit zu leben, wollen wir vorankommen und geheilt werden. Der erste Punkt ist der Mangel an Bestätigung in der Kindheit. Erinnert ihr euch, dass wir keine Ermutigung bekamen? Ich liebe dieses Wort. Wir sind nicht zu mutigen Menschen geworden, weil wir nicht das bekommen haben, was wir in jungen Jahren brauchten. Glaubt mir, die meisten von uns Männern haben ein sehr zerbrechliches Ego, richtig? Im Vergleich dazu Jesus. Jesus war nie begeistert von Beifall oder niedergeschlagen von Tadel. Das ist etwas, was die meisten Menschen weit übersteigt. Wie könnte man nicht durch Applaus begeistert und durch Tadel niedergeschlagen sein? Jesus hat etwas anderes erlebt als wir. Er lebte nicht mit chronischer Angst und Unsicherheit, nicht zu genügen. Er war nicht so, dass er sich leicht aufblähte oder leicht niedermachte. Was war der Unterschied zwischen der Erfahrung Jesu und unserer? Was sagt sein Vater über ihn? Zweimal in den Evangelien, bei seiner Taufe und auf dem Berg der Verklärung, sagte er dasselbe zu seinem Sohn. Er sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vielleicht habt ihr das als Kind nicht oft genug gehört. Vielleicht fühlt ihr euch nicht so geliebt. Vielleicht wurdet ihr nicht respektiert, aufgebaut, ermutigt. Damit meine ich nicht, das Ego zu streicheln. Ich meine nicht, dass man vor Stolz aufgeblasen wird. Ich meine ermutigt. Dass man ermutigt wurde, weil man in der Lage war, Aufgaben zu bewältigen und Menschen da waren, die euch sagten, dass ihr es schafft, die an euch glaubten und sagten, dass sie euch lieben, egal was passiert. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn wir das nicht oft genug gehört haben, dann wird das eine Wunde aus der Kindheit sein. Es wurde schon viel über die sogenannte Vaterwunde diskutiert, mit der viele Jungs und Mädels in ihrem Erwachsenenleben herumlaufen. Hier haben wir diese tiefen emotionalen Wunden aus unserer Kindheit, weil unsere Väter uns entweder nicht das gegeben haben, was wir brauchten, oder sogar direkt auf irgendeine Art und Weise verletzt wurden, was bei vielen Menschen zu einem noch tieferen Schmerz führt. Aber für mehr Menschen ist es eher eine Wunde der Vernachlässigung als eine direkte Wunde. Durch den abwesenden Vater. Wie können wir das heilen? Habt ihr euch jemals gefragt, warum Jesus uns auffordert, zu Gott zu beten und ihn dabei Vater zu nennen? Wir sollten unser Vater sagen. Jesus ist, wie der Hebräerbrief sagt, unser Bruder. Unser Vater ist der Vater von Jesus. Und so sollen wir sagen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Warum? Unser Vater. Gott möchte die Vaterwunde in jedem Herzen heilen. Er möchte euer perfekter Vater sein und das ersetzen, was ihr nicht bekommen habt. Wenn ihr nun zurückgeht und diese Wunde findet und euch fragt, was das ist, woher kommt der Schmerz, der mir vielleicht gar nicht mehr bewusst ist und den ich unbewusst mit diesen Ängsten und Unsicherheiten auslebe? Wenn ihr euch das fragt, geht in Gedanken zurück und nennt die 10 schlimmsten Erfahrungen eures Lebens oder auch nur 5. Wahrscheinlich gibt es doch eine Art von Wunde und wahrscheinlich ist es etwas aus der Kindheit. Etwas, das eure Identität, euer Selbstwertgefühl und eure Angst vor dem Versagen geprägt hat. Und wisst ihr, was der Teufel getan hat? Genau in diesem Moment des Schmerzes hat er eine kleine Lüge eingebaut. Eine Lüge über euch. Und wir müssen sie durch die Wahrheit ersetzen. Wenn wir also zu unserem Vater im Himmel gehen, will er den abwesenden Vater oder den verletzenden oder den unvollkommenen Vater ersetzen. Das soll jetzt keine Kritik der Väter sein. Ich bin ein Vater und ich weiß, dass ich es nicht perfekt mache. Es geht also nicht darum, jemandem als Vater ein schlechtes Gewissen einzureden. Aber Gott ist der perfekte Vater und keiner von uns ist es. Und wisst ihr, was er tun wird? Geht zurück zu dieser Geschichte. Geht zurück zu diesen Ereignissen voller Schmerz und Wunden. Gott kann vor eurem geistigen Auge in dieser Situation sein. Was hätte er getan? Was denkt er über euch? Bestätigt er euch? Ist er für euch da? Ja, ja und ja. Viele von uns haben dieses falsche Bild von Gott, als wäre er eine Art fernes, unnahbares, wütendes, rachsüchtiges Wesen, der Blitze auf uns herabschickt und uns verurteilt. Du hast es wieder vermasselt, du Sünder und Versager. Nein, das ist nicht das Bild von Gott, das wir in Jesus sehen. 75% der Amerikaner haben eine tyrannische, zornige, rachsüchtige Vorstellung von Gottes Charakter. Wisst ihr, was in euren Herzen passiert, wenn das eure Vorstellung von Gott ist? Ihr werdet starr, verurteilt und süchtig. Ihr werdet zu einem sehr unfreundlichen Menschen. Ich sage euch, ich bin einer der größten Verfechter einer biblischen Weltanschauung und eines hohen Anspruchs. Die Leute denken, ich sei unausstehlich, wenn ich so etwas sage. Also sagt bitte nicht, oh Mann, er ist auf liberale Abwege des Wohlfühlchristentums geraten. Nein, nein, nein. Das Christentum kann hart sein. Jesus sagte, dass wir in dieser Welt Schwierigkeiten haben werden, aber es gibt Verheißungen des allgegenwärtigen liebenden Vaters. Eines meiner Lieblingsbücher, Patriarchen und Propheten, beginnt mit den Worten, Gott ist Liebe. Und ein anderes meiner Lieblingsbücher, Der große Kampf, endet mit den Worten, Gott ist Liebe. Das ist die Wahrheit über Gottes Charakter. Sie ist nicht von einem wahren biblischen, begründeten Christentum zu trennen. Sie sind ein und dasselbe. Wir müssen einen Weg finden, beides miteinander zu verbinden. Satan will uns darüber belügen, wer Gott ist, und Gott will diese Geschichte neu erzählen. Findet die kleine Lüge in eurem Leben, die euch prägt, und ersetzt sie durch die Wahrheit über Gottes Gefühle für euch. Er steht nicht über euch, um den Sünder zu verurteilen und zu vernichten. Er will heilen. Er ist gekommen, um das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Natürlich ist es wahr, dass viele, die das nicht akzeptieren, am Ende vernichtet werden. Aber es ist nicht so, dass Gott die Peitsche schwingt und endlich sagt, ja, ich werde Menschen verletzen. Nein, das ist ein fremdes Verhalten Gottes. Das ist nicht sein Charakter. Er ist in dieser großen Kontroverse falsch charakterisiert worden. Die Anschuldigungen, die der Teufel gegen Gott erhob, zielten genau auf seinen Charakter und seine Herrschaft. Nun, diese Erfahrung, zu unserem Vater zurückzukehren, dort Bestätigung zu erhalten, Ermutigung zu bekommen, zu wissen, dass er bei uns ist, ist keine einmalige Übung. Das geschieht täglich. Jeden Tag muss ich mich vor Gott hinknien. Ich muss demütig vor ihn treten und sagen, ich brauche dich. Und ich sage euch etwas. Nur daran zu glauben, nur intellektuell zu wissen, dass Gott Liebe ist, wird nicht ausreichen. Denn dann leugne ich in meinem Leben viele der Dinge, die ich angeblich glaube. Denkt einmal darüber nach. Wenn man sich Pornografie ansieht, glaubt man in diesem Moment wirklich an die Allgegenwart Gottes oder leugnet man sie? Theoretisch glaube ich, dass Gott überall ist. Aber wenn ich das tue, denke ich nicht daran, dass er überall ist, oder? Ich denke nicht daran, dass er seine Hand auf meine Schulter hat und sagt, ich habe einen besseren Weg für dich, mein Sohn, tu das nicht. Zerstöre dich nicht selbst, verletze dich nicht auf diese Weise. Sündige nicht, kränke mich nicht und stelle mich nicht falsch vor dem beobachtenden Universum dar. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott allgegenwärtig ist und diese Eigenschaft hat, uns die Hand zu reichen, dann würde sich unser Verhalten ändern. Wir müssen also unseren wahren Glauben korrigieren, ihn auf der Ebene des Herzens glauben. Und das erfordert, dass wir Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, über diese Dinge tiefgründig nachzudenken. Wenn ich mich also jemals wertlos fühle, dann weiß ich vielleicht, dass Gott Liebe ist. Ich glaube vielleicht, dass Gott Liebe ist, aber glaube ich das auch auf der Herzensebene? Die Bibel sagt, dass er uns nicht wieder einen Geist der Knechtschaft gegeben hat, um uns zu fürchten, sondern wir rufen, aber, Vater, denn wir sind von ihm adoptiert worden. Jeden Tag kann ich zu ihm kommen und sagen, danke, Vater, dass du mir gesagt hast, dass auch ich dein geliebter Sohn bin und dass du dich über das Wachstum freust, das du in meinem Leben vollbringst. Das bedeutet nicht, dass ich mich groß machen soll. Ich muss mich demütigen, um dies zu empfangen und von ihm erhoben zu werden. Die zweite Phase der emotionalen Heilung besteht darin, dass wir anfangen, soziale Bindungen zu knüpfen, gute, enge Freundschaften zu schließen. Brüder, Freunde, Brüder in Christus, Mentoren und so weiter. Menschen, zu denen wir aufschauen können und zu denen wir eine Beziehung haben. Vergesst nicht, dass Süchte, insbesondere die Pornosucht, schrecklich isolierend sind. Wenn ich also nur allein herumsitze, wird es nicht funktionieren. So kann ich nicht weiterkommen, weil ich nur in demselben Muster lebe wie bisher. Ich muss aus dieser starren Hülle, diesem Kokon, ausbrechen, die Flügel ausbreiten und fliegen. Und ich weiß, dass das mit Risiken verbunden ist. Ja, es ist unbequem und irgendwie liegt es mir nicht, aber es muss sein. Wahrscheinlich habt ihr heute keine sehr enge Beziehung, wenn ihr mit dem Problem der Pornografie zu kämpfen habt. Das Profil des Pornografiekonsumenten ist ein sehr introvertierter oder isolierter Mensch. Selbst wenn so jemand extrovertiert ist, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist, hat er diese sehr persönlichen Rückzugsbereiche im Leben. Fangt also an, diese Bindung aufzubauen. Zieht euch nicht so sehr in euren kleinen Kokon zurück. Es wird euch helfen. Und denkt daran, wenn ihr unter Mangel an Intimität leidet, wird ein Mann, der unter diesem Mangel leidet, bei der ersten Sache, die sich ihm als Intimität ausgibt, zuschnappen. Wenn ihr also diese Beziehung aufbaut, wird das nicht annähernd so ein großes Problem werden. Und es wird auch eure Gehirnaktivität erhöhen. Schaut mal, die Freisetzung von Oxytocin im Körper erhöht tatsächlich die Gehirnaktivität im Vergleich zu den Personen, die kein Oxytocin freisetzen. Man sieht also bei den oberen Aufnahmen des Gehirns eine höhere Aktivität als in der unteren Reihe. Oxytocin ist das Vertrauens- und Bindungshormon, wobei man eine echte Verbindung mit Menschen hat. Vor allem übrigens, wenn ihr verheiratet seid, macht eurer Frau den Hof. Fangt noch einmal von vorne an und sagt, ich werde diese Sache wirklich in Ordnung bringen und ich werde sie so lieben, wie sie es verdient, denn sie ist die Tochter meines Vaters im Himmel. Richtig? Gott ist dein Vater, aber er ist auch dein Schwiegervater und du willst seine Tochter richtig behandeln. Hier sehen wir auch, dass zahlreiche Studien ein starkes Sozialleben und ehrenamtliches Engagement mit einer Reihe von Dingen in Verbindung bringen. Wenn ihr ein positives Sozialleben habt, aus euch herausgeht, euch ehrenamtlich engagiert, anderen zum Segen werdet, werdet ihr besser geistige Gesundheit, weniger Krankheit, weniger Depression, mehr Optimismus und ein längeres Leben haben. All das sind Dinge, die uns beim Überwinden helfen werden. Weniger Depression, weniger Krankheit, mehr geistige Gesundheit. All das ist wichtig, wenn wir bei der Heilung vorankommen wollen. Eine dritte Stufe der emotionalen Heilung, die wir durchlaufen wollen, ist der Wunsch, eine neue Identität in Christus haben zu wollen. Keine Scham mehr. Von der Scham loszukommen ist sehr wichtig. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, kommt zu dir. In Johannes 3, Vers 16 wird der Geist der Wahrheit genannt. Er sagt dir, dass du einen neuen Namen im Himmel hast, der auf einen weißen Stein geschrieben ist. Er sagt, dass du Hoffnung, wahre Hoffnung, als Anker für deine Seele hast. Dass Gottes Liebe auch dir als Sünder gilt, dass Christus uns Kraft geben wird. Alles vermag ich durch Jesus Christus, der mich stark macht. Dass wir nicht über das hinaus versucht werden, was wir ertragen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Dass er einen Ausweg bietet. Dass du eine Stimme hören wirst, die sagt, das ist der Weg, den geh. Das ist, was er über dich sagt. Aber der Teufel wird dir sagen, du wirst es nicht schaffen, du wirst es einfach wieder tun, du willst es sowieso. Du kannst genauso gut den ganzen Weg dieser Lustkaskade durchlaufen. Es gibt kein Entkommen von dieser Autobahn, du bist ein Versager, du hast keine Kontrolle. Was tust du also? Du hörst nicht auf diesen Ankläger, du hörst nicht auf diesen Lügner, den Vater der Lüge. Stattdessen beanspruchst du Gottes Verheißung über dich und entgegnest Folgendes. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er jauchzt über dich mit Jubel, sagt Gott in Zephania 3, Vers 17. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagt er über all seine Kinder. Er liebt jeden einzelnen von uns. Am Morgen nehmt euch also gleich als erstes diese Verheißung in Anspruch, die Gott für euch und eure Beziehung zu ihm macht. Erweckt morgen für morgen. Ja, erweckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören, heißt es in Jesaja 50, Vers 4. Beginnt mit diesen Verheißungen. Wenn ihr ins Gebet geht, dann habt etwas, wofür ihr dankbar sein könnt. Wir sollen doch mit Dankbarkeit im Herzen beten, oder? Beginnt mit den Verheißungen. Dann betet weiter. Gott, ich danke dir dafür. Danke, dass du diese Verheißung in meinem Leben auf sehr reale Weise verwirklichst. Dann weißt du, dass der Sieg dein ist. Dank sei Gott, der uns den Sieg schenkt. Danke, Jesus, dass du ein neues Leben mit mir gehst, sodass ich diese Intimität mit dir haben kann und nicht mehr in der Welt der Pornografie isoliert bin. Ich brauche mich nicht zu schämen, denn ich weiß, dass du mich bestätigst. Ich weiß, dass du vergibst. Ich weiß, dass wir Fortschritte machen, dass meine Schultern von der Schuld befreit sind und du mir ein leichtes Joch und eine leichte Last auferlegt hast. Und dafür braucht man eine gute Stunde des Nachdenkens. Man kann keinen Tag in die Schlacht ziehen, ohne die Rüstung Gottes zu tragen. Hier bekommt man die Waffenrüstung Gottes, richtig? Die Waffenrüstung Gottes besteht aus mehreren Teilen. Ein paar davon sind besonders interessant. Wisst ihr, was es mit dem Schild des Glaubens auf sich hat? Mit dem Schild des Glaubens musste jeden Tag etwas gemacht werden. Das Schild der alten römischen Rüstung musste jeden Tag geölt werden, weil es aus Substanzen bestand, die sich zersetzen und verrotten und nicht richtig funktionieren würden, wenn er nicht geölt würde. Wofür steht das Öl in der Bibel? Wir sprechen über den Heiligen Geist. Wir brauchen also jeden Tag eine frische Taufe mit dem Heiligen Geist, während wir Gott suchen. Was ist mit dem Helm des Heils? Wo findet die Errettung statt? Doch im Kopf, richtig? Was ist da drin? Das Gehirn. Wir sprechen über den Verstand. Erlösung ist die Umwandlung unseres Denkens, die Erneuerung unseres Geistes. Wir beten also für die ganze Waffenrüstung Gottes. Wie wäre es mit dem Gürtel der Wahrheit? Das wäre ein guter Name für ein Missionswerk, nicht wahr? Der Gürtel der Wahrheit, wenn man nicht die Wahrheit über Gott hat oder die Wahrheit über Gottes Gefühle zu euch und Gottes Sieg, den er euch gegeben hat, wenn ihr nicht diese lebendige Beziehung habt, in der ihr dieses lebendige Bewusstsein der Gegenwart Jesu habt, so wie Henoch es hatte, nun, dann fällt die ganze Rüstung auseinander. Bei der römischen Rüstung war der Gürtel buchstäblich das Teil, das alles andere zusammenhielt. Die Teile, der Schild, der Brustpanzer, das Schwert hingen dran, alles war mit dem Gürtel verbunden oder daran befestigt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Deshalb ist der Gürtel der Wahrheit so wichtig. Das ist die Rüstung Gottes, eine konzentrierte Stunde im Wort Gottes, in dem die Verheißungen in Anspruch genommen werden. Wie gehe ich nach all diesen guten Sachen zur emotionalen Heilung weiter vor? Was sieht im Leben jetzt anders aus? Sitze ich herum und rede die ganze Zeit über meine Sucht? Nein, ich beschäftige euch nicht mit der Sucht. Redet nicht endlos darüber. Füllt stattdessen euren Geist und euer Leben mit anderen Dingen. Überlegt mal, sogar wenn ihr sagt, ich kann aufhören, das zu tun. Was ist das, woran ihr da denkt? Also denkt nicht darüber nach, redet nicht darüber, sagt nicht, denkt jetzt nicht an sexuelle Gedanken. Das ist so, wie wenn man nicht an einen Elefanten denken soll, stimmt's? Sagt nicht mal, ich werde das besiegen. Nein, ignoriert es. Denkt an Gott. Denkt an andere Dinge. Füllt euren Geist mit der Heiligen Schrift. Lernt sie auswendig. Übrigens gibt es eine ausgezeichnete englische DVD-Reihe, die sich jeder, der überwinden will, besorgen sollte. Und zwar gleich zwei, die von Chad und Fedia Cruiser von Anchorpoint Films herausgegeben wurden. The Overcoming Seminar und Transformed Brain, Transformed Life. Diese beiden solltet ihr euch ansehen, nachdem ihr eine höhere Lust gesehen habt, denn sie geben euch noch mehr Tipps, um weiterzukommen. Wie etwa das Auswendiglernen der Bibel. Ihr werdet das Material über das Auswendiglernen der Bibel in diesem Seminar lieben. Doch machen wir weiter. Wir werden jetzt auf praktische Weise an den Ort gehen, an dem wir gewöhnlich gesündigt haben. Und wir werden dort den nächsten Schritt tun. Vielleicht ist es der Laptop, ein bestimmter Ort. Es könnten mehrere Orte sein, aber geht an diesen Ort und heiligt ihn mit Gebet. Warum ich vorschlage, dass ihr euch an diesem Ort begebt und ihn zu einem Ort des Gebets macht, hat zwei Gründe. Erstens, weil Satan ein bestimmtes Gebiet besetzt hält. Er beansprucht ein bestimmtes Gebiet und ein buchstäbliches Weiche von mir, Satan, an genau diesem Ort wird die Dämonen davon abhalten, euch dort in Versuchung zu führen. Der zweite, wissenschaftlichere Grund ist, dass es in der Neurologie einen Spruch gibt. Neuronen, die zusammen feuern, sind miteinander verdrahtet. Wir haben mit anderen Worten Assoziationen in unserem Leben. Die bekanntesten Assoziationen ist der Raucher, der eine Zigarette raucht und eine Tasse Kaffee trinkt. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wenn er nun mit dem Rauchen aufhören will, sollte er besser auch mit dem Kaffeetrinken aufhören. Denn wenn er versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und weiterhin Kaffee trinkt, was wird ihm sein Gehirn sagen? Kaffee wird mit Zigaretten in Verbindung gebracht, richtig? Und so sind sie miteinander verbunden. Die Neuronen feuern zusammen, weil sie in der Erfahrung miteinander verdrahtet sind. Wenn also dieser Ort in eurem Haus nicht mehr ein Ort der Lust und dieser Verhaltensweisen ist, ändert es zu einem Ort des Gebets in eurem Haus. Das ist mein Gebetsraum. Ich werde jeden Tag Zeit damit verbringen, mein Gehirn neu zu verdrahten, sodass dieser Ort jetzt mit Gebet verdrahtet ist, anstatt mit all diesen anderen Dingen. Und wenn ihr das oft genug tut, entfernt ihr diesen Auslöser aus eurem Leben. Zieht sogar in Erwägung, das Smartphone, das ihr benutzt, auszutauschen. Schon ein neues Hardwaregerät, ein neuer Laptop kann viel dazu beitragen, diese Auslöser zu ersetzen und diese Neuronen nicht mehr zusammen feuern zu lassen. Ich weiß, es erscheint unbedeutend, es erscheint albern zu sein, aber eine Veränderung der physischen Umgebung, sogar das Umstellen der Möbel im Haus, alles kann dabei helfen. Gott spricht zu dir, siehe, ich wirke Neues. Vergiss die alten Dinge von früher, denk nicht mehr daran. Aber wir müssen erst einige dieser Auslöser identifizieren, bevor wir sie loswerden können, oder? Die Identifizierung von Auslösern braucht einige Zeit. Da muss man einen Prozess durchlaufen. Schreibt auf, was euch durch den Kopf ging, was an diesem Tag geschah, was ihr dachtet und fühltet, bevor ihr das letzte Mal rückfällig wurdet. Das soll nicht zu einer täglichen Gewohnheit werden. Wir werden nicht ständig nur über unsere Kämpfe sprechen. Aber nehmt euch einmal die Zeit, diese Übung durchzugehen und herauszufinden, okay, was sind meine häufigsten Stolpersteine? Denn wenn man sie einmal erkannt hat, denkt man normalerweise nicht mehr darüber nach, oder? Aber man muss sie identifizieren. 90% unserer Gedanken und Entscheidungen laufen unbewusst ab. Wir müssen uns also etwas Zeit zum Nachdenken nehmen und darüber nachdenken. Tagebuch führen, um einige Muster zu finden. Und wenn wir sie gefunden haben, können wir Wege finden, sie zu umgehen. Wir können diese Auslöser aus unserem Leben entfernen, damit wir nicht mehr unnötigen Versuchungen ausgesetzt sind. Man kann auch neue Wege, neue Rituale finden, neue Routinen, neue Muster im Leben, um diese Situation zu vermeiden, um diese Dinge zu vermeiden, die in eurem Leben passiert sind. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, was sollen denn diese ganzen Selbstreflexionen? Ist das notwendig? Hört euch an, was Henoch tat. Da steht im Lebe wie Henoch, viele studieren Bücher, um sich in der Erkenntnis zu vervollkommnen, während sie es versäumen, sich selbst kennenzulernen. Dieses Werk, sich selbst kennenzulernen, dieses Werk der Vollkommnung durch die Verdienste Christi, erfordert viel Nachsinn und ernste Gebete. Das ist also etwas, das wir zu Gott bringen. Wir reden und denken nicht nur über uns selbst nach. Wir bringen es im Gebet zu Gott, sinnen über diese Dinge nach und sagen, Gott, hilf mir, mich zu verstehen. Hilf mir, meine Fallstricke zu verstehen, meine Stolpersteine, die Dinge, die mich in der Vergangenheit fallen ließen. Hilf mir, die Wunden zu verstehen, über die wir vorhin sprachen. Sich selbst zu verstehen ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Noch etwas überaus Wichtiges. Welche Gedanken waren es, die für euch die Tür geöffnet haben, diesen Weg der Lust zu gehen? Wir hetzen durch den Tag, oder? Wir denken nicht genug über unsere eigenen Gedanken nach. Haltet von Zeit zu Zeit inne und denkt über eure Gedanken nach. Nachsinnen, Selbstreflexion, diese Dinge sind wichtig. Aber was ihr identifizieren müsst, sind die falschen Gedanken und Gefühle in eurem Tag. Wenn es Dinge gibt, die eure Gemütslage aus der Bahn warfen, euch stressten, deprimierten oder was auch immer machten und es dann in Lust gipfelte, dann gibt es irgendwo eine Lüge, die euch auf diesem Weg der Selbstzerstörung gebracht hatte. Irgendwo war eine Lüge. Wir haben so viel verzerrtes Denken in unserer Zeit. Es gibt ein ausgezeichnetes englisches Buch mit dem Titel The Lost Art of Thinking von Neil Nedley. Besorgt euch dieses Buch und lest die ersten 10 Kapitel. Ihr werdet 10 Arten kennenlernen, wie wir auf verzerrte Weise denken. Wir denken nicht klar, genau und wahrheitsgemäß. Unsere Emotionen, unsere Gefühle bringen uns in unserem Leben aus dem Gleichgewicht und das führt zu ganz vielen Problemen. Aber wir können diese Auslöser und die falschen Gedanken durch richtiges Denken und neues Verhalten kurzschließen. Aber hier möchte ich ganz deutlich werden, konzentriert euch nicht nur auf den Auslöser. Wenn ich die ganze Zeit nur über meine Auslöser spreche, was mache ich dann wieder? Ich fülle meinen Geist mit meinen Fallen und meiner Sucht. Nein, macht diese Übung einmal und geht dann weiter. Siehe, ich wirke Neues, sagt Gott. Mehr neue Gedanken, mehr neue Routinen, mehr neue Gedanken. Je mehr Neues, desto besser. Ich wirke hier etwas Neues, sagt Gott. Nun, dieser Vorgang im Gehirn, süchtig zu werden, das war tatsächlich irgendwann mal etwas Neues, oder? Und viele Menschen denken, dass Suchtentwöhnung bedeutet, etwas vorher Erlerntes wieder zu verlernen. Suchtentwöhnung bedeutet nicht nur, die Gewohnheit zu verlernen, die ich vorher gelernt habe. Suchtentwöhnung bedeutet, etwas völlig Neues zu lernen, das Alte durch etwas Neues zu ersetzen, neue Gewohnheiten zu finden, die die Alten ersetzen. Das Neue zu finden ist genauso wichtig, wie mit dem Alten aufzuhören. Denn wenn ich mit dem Alten aufhöre, ohne es durch etwas Neues zu ersetzen, wird das Alte einfach wiederkommen und mich erneut beschäftigen. Wir lesen, dass es für viele wichtig sein wird, auch andere Ursachen ins Auge zu fassen. Für einige ist es ein systematisches Impulskontrollproblem, nicht nur ein Lustproblem. Wenn man Geld ausgibt, Essen isst, Dinge sagt, die man bereut, man also ein Impulskontrollproblem hat, dann ist die Lust vielleicht nur ein Symptom oder ein tiefer liegendes Problem. Kümmert euch in diesem Prozess also um all das zusammen. Kümmert euch nicht nur um die Pornografiesucht, sondern um alle Probleme mit impulsivem Verhalten. Vielleicht kommt noch hinzu, dass man mit Depressionen zu kämpfen hat. Es gibt ausgezeichnetes Material zur Behandlung von Depressionen, auch von Dr. Neil Nedley. Kümmert euch auch um die Depressionen, während ihr euch mit der Genesung von der Pornografie beschäftigt. Das muss Hand in Hand gehen. Wie sieht es aus, wenn Stress die Ursache für die Depression ist? Ihr müsst lernen, wie man mit Stress umgeht. Ich sage euch, dass Stressoren im Leben vorkommen werden. Das Leben kann sehr stressig, nervig und schwierig sein, um diese Dinge werden passieren. Deshalb benutzen die Menschen Pornografie, um Stress abzubauen. Sie tun das nicht bewusst nach dem Motto, Mann, ich bin gestresst, ich werde das tun. Aber es ist ein Ventil. Es passiert dann. Wenn wir lernen, besser mit Stress umzugehen, dann können wir diesen Fallstrick wieder vermeiden. Wie können wir also Stress abbauen? Nun, durch Sport. Das hilft ungemein beim Stressabbau. Außerdem sind 70-80% des Stresses auf unsere Wahrnehmung von Situationen zurückzuführen, nicht auf die Situation selbst. Wir filtern also Ereignisse durch unsere Gedanken. Wir müssen also die Interpretation der Ereignisse ändern. Das Buch The Lost Art of Thinking von Neil Nedley wird euch dabei sehr helfen, zu verstehen, wie ihr Ereignisse im Leben richtig interpretieren könnt, anstatt sie durch eine verzerrte Wahrnehmung zu filtern und sich über Ereignisse im Leben zu ärgern. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass ihr die Dinge, wegen der ihr gestresst seid, aufbauscht. Das ist eine weitere Form des verzerrten Denkens. Ich möchte für das Buch Lost Art of Thinking werben. Lest sofort die ersten 10 Kapitel. Wir wollen doch ein neues Leben haben. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, einen sehr detaillierten und bewussten Zeitplan für jeden Tag zu erstellen. Interessanterweise gab es diesen König Jotham. Er wurde mächtig. Warum? Weil er seine Wege vor dem Angesicht des Herrn ausrichtete. Er bereitete seine Wege vor. Wenn ihr euch fragt, was tue ich heute? Dann habt ihr einen organisierten und detaillierten Plan, wie ihr euer Leben angehen wollt, wie ihr etwas Neues haben wollt. Seht, ich wirke Neues. Nun, was ist das? Lasst uns darüber reden und es organisieren. Ihr solltet euch über etwas klar werden. Wenn wir etwas aus unserem Leben, unseren Gedanken und unseren tatsächlichen Verhaltensweisen loswerden, dann haben wir wahrscheinlich eine ganze Menge Zeit damit verbracht. Wir müssen diese Zeit mit anderen Dingen füllen. Wenn wir diese Zeit nicht mit anderen Dingen füllen, wird diese Leere das alte Verhalten wieder anziehen. Ihr habt also einen Zeitplan für jeden Tag. In Sprüche 16, Vers 3 heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und deine Pläne werden zustande kommen. Ich gehe also zu Gott und frage, Herr, das ist mein Plan für diesen Tag. Ist das dein Wille? Und suche, so wie Henoch es tat, ob das der Weg des Herrn ist oder das. Plant es, habt einen Zeitplan, seid überlegt und zielstrebig. Wir lesen in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, dass unregelmäßige Essens- und Schlafenszeiten Nervenkraft kosten und dem Gehirn schaden. In Folge 6 werden wir viel über Lebensstil sprechen, wie wir unseren Körper und unser Gehirn richtig behandeln, denn ohne ein starkes Gehirn werden wir es wirklich schwer haben. Ihr habt gerade gelesen, was es bewirkt, wenn wir keinen Plan für unsere Mahlzeiten und Schlafenszeiten haben. Wenn wir unregelmäßige Zeiten dafür haben, wird das die Kräfte des Gehirns schwächen. Wir brauchen ein starkes Gehirn. Wenn wir uns also auf dieses neue Leben konzentrieren, auf all die neuen Dinge, die wir tun, auf all die Veränderungen, die wir vornehmen, auf all die neuen Gewohnheiten, neue Routinen, neu, 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 dann werden die alten Denk- und Lebensmuster verdrängt. Umgebt euer Leben mit einem positiven Umfeld. Wie wäre es mit positiven Medien, positiver Lektüre, positiven sozialen Netzwerken? Wir wollen so viel verändern wie möglich. Macht einen Frühjahrsputz im Haus, ordnet die Bücher im Regal neu, was auch immer. Bringt einfach neue positive Dinge in euer Leben. Füllt euren Geist mit einem ganz neuen Gedankengut, ob Interessen, Leidenschaften oder Wissen. Das ist der Weg zur Genesung von der Sucht. Wie wäre es mit Lesen? Wenn ihr nur 20 Minuten am Tag lest, und ich meine damit inspirierende Lektüre, nicht irgendwelche Fiction oder Fantasy, sondern echte Lektüre. Wenn ihr 20 Minuten pro Tag damit verbringt, über diese Dinge nachzudenken, dann werdet ihr im Durchschnitt 20 Bücher lesen. Mit nur 20 Minuten am Tag schafft ihr 20 Bücher in einem Jahr. Ich fülle meinen Geist lieber durch Zuhören. Ich höre mir die Bibel an. Ich höre mir Bücher und Predigten oder anderes auf meinem iPhone an. Das ist eine weitere Möglichkeit, ob man nun liest oder diese Dinge aufnimmt, aber wir müssen den Geist füllen. Neue Aktivitäten. Wie wäre es mit neuen Hobbys? Nehmt an einem Kurs teil, legt einen Garten an, lernt etwas komplett Neues, eine neue Sprache, ein neues Musikinstrument, versucht euch an einem Puzzle, was auch immer. Tut einfach etwas Neues. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Siehe, ich wirke etwas Neues. Das ist es, was Gott in eurem Leben tun will. Der wichtigste neue Gedanke, über den wir schon in Folge 4 sprachen, ist die Gemeinschaft mit Gott. Das Leben der Seele hängt davon ab, dass die Gemeinschaft mit Gott eine ständige Gewohnheit ist. Wenn wir den vierten Teil verpassen, das Leben des Henochs verpassen, dann kann ich den Garten anlegen, einen Kurs besuchen und eine Sprache lernen. Das wird meine Probleme nicht lösen. Diese Dinge werden viel helfen, aber der wichtigste neue Gedanke ist, den Geist mit Gedanken an Gott zu füllen. Hört euch Teil 4 noch einmal an und richtet eure Augen wirklich auf Jesus. Noch einmal dieser wichtige neue Gedanke. Wir lesen in Lebe wie Henoch, wenn wir mit dem übereinstimmen, wird Christus sich so mit unseren Gedanken und Zielen identifizieren. Ich liebe diese Verheißung. Und unsere Herzen und Sinne so mit seinem Willen verschmelzen, dass wir, wenn wir ihm gehorsam sind, unsere eigenen Absichten verwirklichen. Durch die Wertschätzung des Wesens Christi, durch die Verbindung mit Gott, würde uns die Sünde verhasst werden. Brüder und Schwestern, glaubt ihr, dass das wahr ist? Glaubt ihr, dass sich das in eurem Leben verwirklichen kann? Dass ihr euch so daran gewöhnt habt, gehorsam zu sein, dass es euer eigener Impuls ist, Gott zu gehorchen? So dass Sünde verhasst und widerwärtig wird? Ich kann euch als Mann ehrlich sagen, Geschwister, auf meinem Lebensweg mit Gott, wenn da ein Bild auftaucht beim Autofahren oder auf dem Weg durch den Flughafen, egal wo, gibt es einen Moment der Abneigung. Und ja, natürlich sind diese Dinge anziehend, aber es ist wie ein Nein. Da ist eine feste Entschlossenheit. Das möchte Gott tun. Ich bin da noch nicht angekommen, aber Gott möchte uns vollständigen, gewohnheitsmäßigen Gehorsam schenken. Wo wir sagen können, das Alte ist vergangen, das Neue ist gekommen. Wo wir sagen können, dass wir das Siegel Gottes empfangen und bereit sind für die Wiederkunft Christi. Er hat es versprochen. Es ist ein Geschenk. Das ist nicht etwas, das ich anstrengen und erreichen muss. Aber die Sünde wird hassenswert werden. Und ich sage euch, wenn ich sexuell verführerische Bilder sehe, werde ich ein wenig wütend. Mann, das ist einfach falsch. Was soll das? Genau das brauchen wir. Und ich will mehr davon. Ich stelle mich nicht auf ein Podest. Das ist Christus in mir. Die einzigen Errungenschaften in meinem Leben sind gewachsen. Wahrscheinlich seht ihr euch an und in der Rückschau könnt ihr hoffentlich Wachstum sehen und sagen, gelobt sei Gott, das ist sein Werk. Und ehrlich gesagt, je näher wir Christus kommen, desto mehr sehen wir, oh, da ist noch eine andere Ecke in meiner Seele, mit der wir uns befassen müssen. Wir kommen also nie an den Punkt, an dem wir sagen, naja, geistlich gesehen geht es mir ganz gut. Nein. Wir kommen jeden Tag demütig vor ihm und sagen, ich bin geistlich arm. Aber Gott sagt zu euch, siehe, ich wirke Neues. Und das allerbeste habe ich mir für den Schluss aufgespart. Der wichtigste Neuheitsfaktor in unserem Leben. Gott hat eine wichtige Rolle für dich in seinem Reich, die du vielleicht noch nicht entdeckt hast. Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist der Zweck deines Lebens? Was ist der Sinn und Zweck, mit dem du jeden Morgen aufwachst und sagst, Gott hat ein Werk für mich zu tun? Wenn ihr das findet, eine reine und heilige Leidenschaft, eine Besessenheit im Leben, das Werk Gottes zu tun, und zwar nicht aus eigener Kraft, nicht weil ich es tun will, sondern weil er mich dazu berufen hat. Das ist es, wie man bei Henoch und Elia findet. Hört euch das an. Henoch und Elia, beide Männer wurden entrückt, ohne den Tod zu sehen. Sie unterschieden sich in ihren Plänen sehr von der Welt und auch ihre Ziele im Leben waren anders. Ist das nicht interessant? Ihre Ziele im Leben. Brüder und Schwestern, was sind eure Ziele im Leben? Wenn ihr euer Lebensleitbild hättet, wie würde es lauten? Und lebt ihr es jeden Tag? Hier bin ich, Herr, sende mich. Das sollte die Bitte eines jeden Menschen sein. Wo wird er dich hinsenden? Ich weiß es nicht. Was hat er mit dir vor? Ich weiß es nicht. Er hat jeden Menschen einzigartig begabt und geschaffen, mit Fähigkeiten, Interessen, Talenten, Leidenschaften und der Fähigkeit, etwas zu tun, was kein anderer Mensch tun kann. Und da bist du. Und du bist wichtig für seine Sache, weil er dich dafür auserwählt hat. Suche Gott darin und er wird dir die Wünsche deines Herzens erfüllen.